Was versteht man unter Ideologie und Identitätspolitik? Wie hängen Kapitalismus und Feminismus zusammen? Und warum kritisieren Feministinnen das Konzept der Frauenquote? Gemeinsam werden wir in die tiefen, trüben Gewässer der Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen blicken. Aber auch über den Tellerrand hinaus, um nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir werden Wogen glätten, wo möglich, und Welle machen, wo nötig. Zwischen verhärteten Fronten und roten Linien bin ich eure Navigatorin Lotti und ihr hört Grenzgängerin. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Grenzgängerin. Ich bin heute mit Tina Sanders. Und Tina, vielleicht möchtest du einfach damit starten, dass du dich einmal selber vorstellst.
Würde ich gerne machen, danke dir. Genau, danke für die Einladung, liebe Lotti. Ich bin die Tina. Wie man an meinem Dialekt hören kann, ursprünglich aus der Nähe von Wien. Genau, wohne aber in Leipzig schon seit etlichen Jahren. Hab Politikwissenschaft und Soziologie studiert und ein bisschen Geschichte. Arbeite jetzt auch so im wissenschaftlichen Feld und publiziere und halte Vorträge seit 2018, glaube ich schon. Hui, ja, seit 2018. Genau. Und zu diversesten Themen, unter anderem feministische Themen, antisemitismuskritische Themen, genau, aber auch so Kritik an Identitätspolitik und solche Geschichten.
Und das sind ja auch so ein bisschen die Themen, über die wir heute reden wollen.
Ja.
Genau, und deswegen hatte ich mir gedacht, wir starten einfach erstmal mit ein paar Begriffen. Genau, wollen wir mit Ideologie starten, dass du mal so erklärst, was eigentlich Ideologie ist?
Genau. Ideologie verschleiert die tatsächlichen gesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse und legitimiert die auch, also den Kapitalismus, zum Beispiel auch durch die Idee der Gerechtigkeit, das ist zum Beispiel, genau, und legitimiert eben diese Verhältnisse, die die Grundlage unserer gedanklichen Welt bilden. Also zum Beispiel Marx meinte schon, das Sein bestimmt das Bewusstsein, und Marx und Engels waren ja so die zwei der Begründer der marxistischen Ideologiekritik. Genau, das wurde dann von der kritischen Theorie noch weiterentwickelt. Und Durano zum Beispiel bezeichnet Ideologie als ein objektiv notwendiges und zugleich falsches Bewusstsein, wo Wahres mit Unwahrem verschränkt wird. Also es muss ein rationales Element enthalten. Adorno zum Beispiel schreibt auch viel über Antisemitismus, war Jude und hat teilweise im Exil gearbeitet. Und der meinte zum Beispiel, der Nationalsozialismus ist keine Ideologie, weil der kein rationales Element enthält, kein wahres. Genau, jeder fällt der Ideologie anheim, dass sie teils bereits in der kapitalistischen Produktionsweise angelegt ist, zum Beispiel in Form des Warenfetisch, und schon auch, aber nicht nur gezielt, zum Beispiel in Form der Kulturindustrie, von der herrschenden Klasse zur Legitimation ihrer Herrschaft oder der Produktionsweise eingesetzt wird. Also das heißt, manchmal ist man in der Lage dazu, Ideology zu erkennen, when it stares you in the face, quasi. Aber manchmal ist es auch absolut unmöglich zu durchschauen.
Okay, weil das wäre nämlich jetzt noch meine Frage gewesen, woran erkennt man das, also, oder welche Ideologie gerade, ja, also, oder woran man generell erkennen kann, dass etwas ideologisch geprägt ist oder dass Menschen vielleicht ideologisch geprägt sind?
Ich glaube, in der linken Szene ist es ja, also genau, in der linken Szene ist es ja so, dass man wie auch im Rest der Gesellschaft auf sogenannte autoritäre Charaktere zum Beispiel stößt. Und da gab es ja auch so Studien auch von der kritischen Theorie dazu. Und zum Beispiel Karin Stügner, auch eine kritische Theoretikerin, die noch lebt, glücklicherweise, Genau, die meinte, dass zum Beispiel Identität und Identitätspolitik als Ideologie das Subjekt im Spätkapitalismus sowieso anfällig dafür ist, quasi in so Kollektiven aufgehen zu wollen. Aber eben zum Beispiel, wenn es sich dabei um einen autoritären Charakter handelt, dass man wie so zum Beispiel Schubladendenken auch aufweist und so. Genau. Und ich glaube, Ideologie so generell erkennt man daran, dass es Narrative oder Argumente sind oder Forderungen auch, die teilweise so am eigentlichen, also für mich als Marxistin, so am eigentlichen Problem auch so ein bisschen vorbeigehen und wie so Herrschaft stabilisieren zum Beispiel wirken. Und wo man so merkt, zum Beispiel eben, wenn Feminismus zur Ideologie wird, dass es zwar zum Beispiel in einer gewissen Weise so eine Art bei manchen Leuten Problembewusstsein gibt, wo quasi der Hund begraben liegt, aber dann quasi die falschen Forderungen dann auch daraus folgen. Also so wie bei Frauenquoten oder so, womit ich mich ja auch in der Masterarbeit beschäftigt habe und worüber wir dann eh gleich reden.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Okay, ich glaube so dieses Schubladendenken und dieses so, ja, vielleicht die Welt irgendwie in Schwarz und Weiß einteilen und Weiß, ne, im Sinne von, okay, das ist jetzt das, was meiner eigenen Ideologie, meiner Weltanschauung entspricht. Und alles, was dem nicht entspricht, ist dann irgendwie zu verurteilen oder so. Und autoritär in dem Sinne, dass man eben das ganz klar so unterscheiden möchte und auch keine Grauzone dazwischen sehen möchte.
Ja, und dass man, also genau, dass man selber so eine gewisse Denkweise aufweist. Aber bei der kritischen Theorie war es ja auch so, dass die viel Psychoanalyse noch eingebaut haben. Und da geht es halt dann quasi auch darum, welche psychologischen Bedürfnisse werden durch die so eingerichtete Gesellschaft hervorgerufen und versucht auch gestillt zu werden. Also es ist so eine Denkweise, die halt ganz stark mit der Psychologie eigentlich zusammenhängt. Mit dem Psychologischen.
Ja. Ich glaube, also da werden wir bestimmt auch gleich nochmal einmal den Bogen zurückschlagen. Du bezeichnest dich ja selber auch als Ideologiekritikerin. Und vielleicht könntest du da einmal irgendwie einen kurzen Aufriss machen, was denn jetzt die Ideologiekritik so ausmacht.
Ja, genau. Also ich habe ja jetzt gerade vorher schon darüber gesprochen, was Ideologie ist, auch wenn das sehr schwer ist, das einfach so zusammenzufassen. Aber Ideologiekritik versucht quasi, alle möglichen Verblendungszusammenhänge aufzudecken, zu analysieren und zu kritisieren und quasi darin, Ideologie mit ihrer eigenen Wahrheit zu konfrontieren. Also quasi auch aufzuzeigen, dass quasi ein gewisser Anspruch formuliert wird, zum Teil, der aber ja nicht erfüllt wird. Also zum Beispiel der Wahnfetisch von Marx, da eben, das ist halt etwas, was zum Beispiel dem jeder anheimfällt, weil das zum Beispiel in der kapitalistischen Warenproduktion ja so ist, dass sich das speist aus Arbeit, die eben vom Arbeiter ja erzwungen ja eigentlich wird durch die ökonomischen Verhältnisse, Zwangsverhältnisse, und in der Ware quasi steckt immer geronnene Arbeitskraft drinnen, aber es ist dem Konsumenten genauso wie dem Arbeiter auch selbst nicht ersichtlich, quasi der Wert dieser Arbeitsstunden, der sich darin ausdrückt. Aber die Ideologiekritik versucht zum Beispiel auch so Verblendungszusammenhänge wie die Identität oder den Liberalismus oder Individualismus zum Beispiel auch mit ihrer eigenen Wahrheit zu konfrontieren.
Genau. Genau. Das sind jetzt meine nächsten zwei Begriffserklärungen. Aber magst du noch einmal, also wahren Fetisch, ich sag mal, im normalen Sprachgebrauch würde man jetzt irgendwie jemand, der ja sexuelle Anziehung zu irgendwelchen Objekten empfindet, das ist es wahrscheinlich nicht. Magst du das noch mal kurz irgendwie einmal ausformulieren?
Genau, da tue ich mir jetzt mega schwer. Stefan Kriegert hat zwar ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben, das war, glaube ich, seine Promotion, die Fetisch und Freiheit heißt. wo er einige marxistische Theoretiker auf diese Fragen hin sich anschaut. Und genau, also es ist sowas,
also meine erste
ich glaube, wie so etwas Religiöses eigentlich fast schon.
Also meine erste Assoziation ist halt so, also Materialismus im Sinne, dass man halt es gibt ja auch, Materialismus hat ja auch verschiedene Bedeutungen, aber eigentlich, dass man halt irgendwie auch so Statussymbole, ne, also dass das einem irgendwie wichtig ist, das wäre jetzt so meine erste Assoziation bei diesem Begriff, aber das meint es wahrscheinlich nicht so direkt, oder?
Genau, also der historisch-dialektische Materialismus ist laut Marx und Engels selbst auch so eine gewisse Methodik, mit der sich oder durch die Linse wird sich eben die Gesellschaft angeschaut.
Mhm. Und aber also das auf, in Bezug auf den wahren Fetisch?
Genau, dialektisch-historischer Materialismus hat sich damals entschieden gegen religiöse quasi Erklärungen der Welt und der Gesellschaft gestellt.
Also aufklärerisch.
Genau. In bedingtem Maße. Also zum Beispiel Marx und Engels haben damals die deutsche Ideologie geschrieben, beziehungsweise die Kritik der politischen Ökonomie, aka das Kapital, und die Grundrisse geschrieben haben. Und Marx und Engels haben halt festgestellt, dass es verschiedene Etappen der Geschichte, der Entwicklungsgeschichte der menschlichen Gesellschaft gab und dass immer in jeder dieser Etappen die materiellen, ergo die Produktionsweise, also die haben damals überschieden noch in Basis und Überbau, genau, aber dass quasi die ökonomische Grundlage, wie produziert wird, ob jetzt zum Beispiel Feudalismus, Kapitalismus etc. pp., dass die halt eben das Bewusstsein bestimmen, also das, was ich vorher meinte, und dass sich quasi darüber eben dann so ein so rechtlicher, ideologischer, religiöser, politischer und so weiter Überbau erhebt und die in einem Verhältnis miteinander stehen, wo sich die Dinge teilweise gegenseitig bedingen oder wo quasi so gewisse Aspekte quasi abgeworfen werden, aber Altes konserviert auch gleichzeitig.
Das ist das, was du mit herrschaftsstabilisierend meintest.
Kann es also sein, genau. Mhm, also ja. Wenn das dann ideologisch durchzogen ist, dann ist es herrschaftsstabilisierend. Genauso zum Beispiel wie die Frauenquote.
Mhm. Okay. Genau. Okay, dann Neoliberalismus als Begriff, bevor wir auf die Frauenquote kommen.
Ja.
Was ist Neoliberalismus?
Genau, also Neoliberalismus bezeichnet eine Form der Politik, die vor allem auf Privatisierung und Deregulierung von zum Beispiel Märkten, aber auch Überschreitung von Grenzen, zum Beispiel im Sinne von Nationalstaaten, meint, aber auch einen Rückbau des Sozialstaats, dann Selbstoptimierung und Kontrolle des Subjekts, Und das ist so eine Politik, die zum Beispiel in den USA von Ronald Reagan und in Großbritannien von Margaret Thatcher vorangetrieben wurde. Genau. Und Neoliberalismus meint auch Individualismus und Individualisierung nicht nur von Personen, sondern auch von Problemen teilweise, deren Lösung Aufgabe des Staates oder der Wirtschaft wäre. Also man hat zum Beispiel auch gesehen, Teil des Neoliberalismus ist es zum Beispiel auch hinsichtlich Selbstoptimierung, Selbstkontrolle und Rückbau eben der staatlichen Aktivitäten, dass die Individuen oder Subjekte für ihr eigenes Glück verantwortlich sind, aber nicht nur, sondern zum Beispiel, man sieht es auch bei der Klimakrise oder bei der sogenannten Flüchtlingskrise, dass da ja zum Beispiel auch normale Bürger quasi oder Konsumenten, je nachdem, dann staatliche Aufgaben dann zum Beispiel übernehmen und sich auch damit selbst disziplinieren und so.
Ja, okay. Und dann der letzte Begriff, den wir vorab klären und wo wir schon bei fast 20 Minuten sind, ist Identitätspolitik. Aber ich finde es gut, erstmal gut reinstarten, erstmal ein bisschen was erklären und dann können wir danach weitermachen.
Wenn die Leute dann nicht schon aussteigen, genau. Ja, also Identitätspolitik, ich will gleich vorweg schicken, dass nicht jede Politik, die von Minderheiten oder Frauen ausgeübt wird, Identitätspolitik ist. Geht vor allem um die Formen der Politik, die sich um Repräsentation und Anerkennung drehen. Also weil es gab ja zum Beispiel auch eine afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung, die natürlich sich auf das gemeinsame Schwarzsein zum Beispiel berufen hat. Aber da ging es ja zum Beispiel vor allem um so die Einforderung oder die Forderung, dass die vermeintlich für alle gleichermaßen gültigen bürgerlichen Rechte halt wirklich auch für alle gelten. Das ist ja jetzt nichts Verkehrtes. Genau, aber in der Identitätspolitik wird eben angenommen, dass zum Beispiel alle Frauen homogen dieselben Meinungen vertreten und sie eben von so einer Besonderheit geeint werden, die als authentischer Ausdruck des Weiblichen und zum Beispiel als radikale Opposition zum vorherrschenden Androzentrismus angesehen wird. Das hat man zum Beispiel im radikal-feministischen Differenzfeminismus auch. Und diese Ausdrücke, diese authentischen, also gelten als genuin wertvoll, besonders schützenswert und gleichermaßen anerkennungswürdig, genauso wie diese Differenz, die da eben ausgemacht wird. Und das zeigt sich zum Beispiel im Queer-Feminismus auch anhand der Kopftuchdebatte. Also man wird dann zum Beispiel, in dem Fall muslimische Frauen, werden zum Beispiel dann so nicht einmal als Subjekte mit einer eigenen Meinung und eigenen Forderungen und so weiter wahrgenommen, sondern stets nur als Repräsentantinnen ihrer Gruppe. Und die Differenz, die wird darin quasi entweder, wenn es von rechter Seite kommt, wie Karin Stöckner auch so gut sagt, gehasst, oder sie wird eben verehrt.
Ja, ich habe mir gerade schon wieder Sachen notiert für spätere Fragen, aber da müssen wir jetzt erst ein bisschen herleiten, weil ich habe mir ja hier auch einen kleinen Plan gemacht und einen roten Faden irgendwie.
Ja, ja.
Und du hattest gerade schon angesprochen Thatcher und Reagan. Und deswegen würde ich jetzt gerne, glaube ich, ich finde es einfach immer gut, mit so einem erstmal ein paar Definitionen und dann ein historischer Abriss und dann kann man irgendwie richtig reinstarten.
Ja.
Finde ich, macht am meisten Sinn für mich. Genau, jetzt hattest du Thatcher und Reagan schon angesprochen. Kannst du mal so ein bisschen historisch herleiten, wie es dazu gekommen ist, dass der Neoliberalismus aktuell eben die vorherrschende Weltanschauung oder ja auch politische Ideologie ist?
Ja.
Genau, und vielleicht, also besonders dieser Punkt, wo eigentlich dieser Wandel, also wann genau dieser Knackpunkt war, dass eben das zur vorherrschenden Ideologie wurde.
Ja, ja. Also das war gar nicht so lange her. Das war letztes Jahrhundert. Ergo, ich glaube, Reagan waren schon 60er, Thatcher war dann so 80er, glaube ich, zum Teil auch. Und das war so eine Zeit, die geprägt war von der Niederschlagung von Gewerkschaften, von kommunistischen Gruppen, von so generell allem, was irgendwie so Opposition war und vor allem auch so ein kommunistisches Geschmäckle hatte. Also es ging auch ganz krass mit Antikommunismus einher, der ja dann auch im Endeffekt gewonnen hat, weil ja die Sowjetunion, die ist ja dann auch zusammengebrochen. Das hat noch einmal dazu beigetragen, dass eben der Neoliberalismus überhand genommen wurde, genommen hat. Und zum Beispiel im deutschsprachigen Raum wurde dann ja auch die Sozialpartnerschaft eingeführt. Das ist, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wie es dann immer so schön heißt, quasi durch Konsens Änderungen bei den Arbeitsbedingungen oder Bezahlungen etc. pp. Genau, zu einer Übereinkunft kommen sollen. Andererseits war es auch so, dass zum Beispiel Margaret Thatcher damals ausgerufen hat, Tina, there is no alternative, was so viel bedeutet wie, es kann nur ein System geben und das ist das kapitalistische. Da ist halt mitgeschwungen, dass der Kapitalismus naturhaft ist, so wie Marx das auch immer kritisiert hat. Und es wurde aber auch gleichzeitig auf so Ideale wie Autonomie, Selbstverwirklichung, Selbstveränderung zurückgegriffen. Bitte?
Empowerment.
Ja, genau. und eben, es wurde auch behauptet, es gebe Wahlfreiheit im Kapitalismus, die es ja faktisch nicht gibt, weil ich meine, wir müssen halt alle von was leben. Siehe Prostitution zum Beispiel. Genau, aber halt auch, so weit muss man gar nicht gehen. Wir brauchen alle Jobs zum Beispiel, ne?
Genau. Und was ich so spannend finde, ist ja, dass also gerade um Thatchers Zeit ist ja auch also total von Krisen charakterisiert war diese Zeit, ne? Also Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, Ölkrise. Es sind fast 20 Jahre vor meiner Zeit diese Zeit, aber das ist natürlich, weil das ja so ein Knackpunkt ist und weil diese ganzen Krisen, es wird dann gesagt, die Menschen sind irgendwie selber dafür verantwortlich oder bestimmte staatliche Institutionen sind auch dafür verantwortlich und deswegen müssen wir das jetzt irgendwie selber in die Hand nehmen und dass ja so ein bisschen dieses Auflösen von Gewerkschaften und so ja auch als Krisenlösung versprochen wurde.
Ja.
Und wurde auch in der Zeit zum Beispiel also das Streikrecht so stark eingeschränkt, weil das jetzt in letzter Zeit war,
ja,
dass in Deutschland, man darf ja nur die Arbeit niederlegen und man darf ja zum Beispiel nicht jetzt im ÖPNV einfach keine Fahrkarten kontrollieren oder verkaufen. Das ist ja irgendwie verboten.
Ja.
Das ist auch wahrscheinlich sowas, was aus der Zeit stammt.
Naja, es gab ja auch, ich überlege gerade, es gab ja auch diesen Film namens Pride. Und ich überlege zum Beispiel gerade, wann der denn gespielt hat.
Den kenn ich leider nicht.
Weil, genau, das war Margaret Thatcher. Pride ist so ein Film über die Gay Pride Demo 1984, die von natürlich Schwulen und Lesben abgehalten wurde, aber die sie auch in dem Jahr unter ein Motto gestellt haben, nämlich Support the Miners. Und die Miners, also Minenarbeiter, waren da gerade auf Streik. Und das war, also ich heul dann auch immer bei dem Film, to be honest, weil ich das halt so toll finde. Du hast halt so mega junge, teils punkige, teils super alternative Schwule und Lesben, die dann irgendwie aufs Land halt fahren und mit so Minenarbeitern und deren Familien sich dann verbünden und so.
Oh, cool. Genau. Tatsächlich ja. Hat mir bei einer Konferenz in Großbritannien letztes Jahr hat mir eine Bekannte hatte mir von diesem Film erzählt, weil wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber sie hatte mir den ans Herz gelegt. Und jetzt, wo du sagst, so ist mir wieder eingefallen. Ja. Den werde ich auf jeden Fall nochmal gucken. Den hatte sie mir ans Herz gelegt. Wodurch sieht man denn diesen Wandel, sag ich mal, so ein bisschen in der breiteren Kultur oder vielleicht auch im Feminismus konkret, also von liberal zu halt neoliberal oder vom modernen zum spätmodernen Kapitalismus?
Mhm. Genau, also heutzutage ist es ja so, dass wir uns nicht mehr im fordistischen System, sondern im Postfordismus befinden. Das heißt, nicht nur Fabrikskapitalismus mit am Fließband stehen, also im Westen zumindest, ne, im Zentrum des Kapitals, sondern auch zeitlich begrenzte Projekte in der Creative Economy, also Wissenschaft und Kultur. Es gibt viele NGOs etc. Es gibt mittlerweile die Professional Managerial Class, also quasi Manager, also Zwischenstufe bei Klassen, weil die sind ja nicht so ganz Kapitalisten, aber auch nicht ganz Arbeiter. Oder zum Beispiel auch viele Kleinbürger, die quasi meistens Selbstständige sind, also eben zum Beispiel so Leute, die eben keine Kapitalisten auch sind, weil sie keine Arbeiter ausbeuten, um quasi zu produzieren in irgendeiner Form, aber die sich auch gleichzeitig niemandem mehr unterwerfen. Und diese Leute sind entweder meist Teil der herrschenden Klasse oder tragen halt ihre Ideologien mit und verbreiten die, ob das jetzt irgendwelche Coaches sind, dass teilweise Psychologen sind, ob das Journalisten sind. Genau. Und generell lässt sich auch feststellen, Waren werden zusehend individualisiert oder ethisiert. Also zum Beispiel, man hat so eigene Spotify-Profile mit Vorschlägen persönlicher Natur oder popkulturelle und politische Referenzen auf Kleidung, Einzelstücke etc., um den eigenen vermeintlich einzigartigen Lebensstil zu performen. Also wie bei Butler ist dann auch sehr vieles performativ. Also es passt auch von der Zeit her, dass Butler gerade dann geschrieben hat, wann sie schreibt. Genau. Und der CSD zum Beispiel hat ja auch Eventcharakter, ne? Und wird von Firmen und Parteien gesponsert. Politik wird generell immer mehr auch im Feminismus als symbolischer Akt der Repräsentation und Anerkennung aufgefasst und weniger als Gleichstellung, zum Beispiel im Sinne des Zugangs zu Kapital. Also ich weiß, dass zum Beispiel Terre de Femme ja sehr, sehr viel auf jeden Fall für die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Mädchen tun. Genau, aber das ist ja nicht immer der Fall. Und es ist generell in politischen und in der Theorie auch von einem Cultural Turn die Rede. Also Sprache und Bilder, also so Symbolisches, wird gegenüber rechtlichen oder materiellen Bedingungen und Forderungen präferiert, was man zum Beispiel auch am Gendern sieht. Und ökonomische oder rechtliche Ungleichheit, teilweise auch Gewalt, werden entweder ausgeblendet oder halt zum Beispiel auf so misogyne oder rassistische Mikroaggressionen von einzelnen Subjekten zurückgeführt, die man anhand der Hautfarbe oder des Geschlechts zum Beispiel abbekommt. Ne? Also zum Beispiel, dass es bei der Frauenquote immer heißt, das braucht man, weil dann könnte ja der Chef ansonsten misogyn sein Und das wäre dann der Grund, warum man quasi nicht aufsteigen kann, anstatt sich zum Beispiel auch teilweise die historisch gewachsenen Rahmenbedingungen in Politik und Ökonomie anzuschauen und was die kapitalistische Gesellschaft und diese einzelnen Entwicklungen auch soziopsychologisch in den Leuten anrichten. Also genau.
Ja, ich muss mal an den Spruch denken, you're not being represented, you're being marketed to. Also
ja.
Also gerade wenn man so von so irgendwelchen Mode für, oder eher Mode ist vielleicht doch, aber so, irgendwelche Autofirmen, die dann jetzt so, dann ist dann ein schwules Pärchen und ja. Da sind irgendwie ja. So, also das ist ja, das machen die ja nicht, weil sie irgendwie ja. Das jetzt so toll finden, dass ja. Schwule in Deutschland heiraten dürfen, sondern die machen das ja, um Sachen zu verkaufen. So.
Ja, genau. Oder das ist ja zum Beispiel auch perfekt, wenn man sich diese Netflix-Serien dann anschaut. Mhm. Ne? Dann, also nicht, dass sich zum Beispiel nicht Lesben oder Schwule zu Recht darüber freuen, wenn sie zum Beispiel 15 sind und sich etwas anschauen können, wo ein nicht heterosexuelles Paar drinnen vorkommt und so. Also das ist ja auch irgendwo verständlich. Aber das ist halt quasi fürs Kapital ist das so eine neue Zielgruppe, die man sich halt erschließt.
Ja, und auch weil, also du meinst ja gerade, dass ja die Ideologie eigentlich dazu beiträgt, die wirklichen Verhältnisse zu verschleiern.
Ja.
Und das ist ja auch, dass man praktisch damit so versucht dann, also ne, dann sagt man, okay, guck mal hier, das schwule Pärchen findet es auch toll und dann reden wir auf einmal nur noch darüber und man guckt nur noch, ja, wo finde ich mich denn wiedergespiegelt, ja. Sag ich mal.
Ja.
Anscheinend sich, anstatt sich wirklich Gedanken zu machen, okay, wie sind denn eigentlich meine Lebensverhältnisse und wie
ja.
Könnte ich daran was verändern?
Ja, also irgendwo dreht man sich dann doch um sich selbst, aber nicht in einer Art und Weise, wo man quasi das eigene Elend als solches eigentlich ausmacht, geschweige denn anerkannt, dass wir irgendwie alle in derselben Scheiße auch so ein bisschen drinnen stecken. Also Frauen noch einmal derber als Männer natürlich, aber ja. Trotzdem.
Und weil wir jetzt haben wir schon so viele Themen irgendwie aufgemacht, für ich so, ja. wie kriege ich da einen roten Faden rein? Aber naja, es interessiert mich eh alles, deswegen ist das halt so. Weil nämlich eigentlich als nächste Frage hatte ich eigentlich, wie Neoliberalismus und Identitätspolitik zusammenhängen. Und das haben ja. Vielleicht magst du da noch mal so einmal konkret was zu sagen, auch wenn wir es so ein bisschen schon angerissen haben.
Ja, genau. Also ich hab's angerissen, aber ich kann es noch diesmal auch ganz kurz noch einmal so ein bisschen eingängiger erklären. Also Karin Stürgner eben zum Beispiel, die hat so einen großartigen Artikel geschrieben vor einigen Jahren, wo sie eben auch auf, ich glaube vor allem Walter Benjamin und eben Adorno Bezug nimmt. Und die meinen eben alle, dass der neoliberale Anspruch des Individualismus einerseits mit einem Bedeutungsgewinn von Kollektivismen und Nationalismen zeitgleich zusammenfällt, weil das Subjekt im Neoliberalismus sehr isoliert, sehr vereinzelt, sehr verunsichert, sehr einsam ist und sich daher das Bedürfnis nach der vollen Identifizierung mit einem Kollektiv herausbildet. Und es ist auch so, dass im Neoliberalismus in identitärer und anti-universalistischer Manier das Besondere gegenüber dem Allgemeinen präferiert wird. Also man hat zum Beispiel in der Wirtschaft immer noch, also die Leistungen werden trotzdem verglichen, also so ein Stück weit objektive Maßstäbe. Aber gleichzeitig gibt es dann Diversity-Ansätze oder zum Beispiel auch die Intersektionalität in linkspolitischen Kreisen. Das ist eben dann diese Überbetonung von Differenz und das Zuschreiben dessen, dass die, also der Differenz, dass sie besonders wäre. Mhm.
Würdest du sagen, dass Feminismus eine Form der Identitätspolitik ist?
Jein. Also ich würde sagen, eigentlich nicht. Marxistisch-sozialistischer Feminismus hat Frauen oder eben auch materialistischer Feminismus hat Frauen nie wirklich als Identität verstanden, sondern als soziale Kategorie. Sie haben außerdem beklagt, dass Frauen wegen des nicht vollständig verwirklichten Universalismus nicht dieselben Rechte wie Männer haben und anders, nämlich laut Clara Zetkin zum Beispiel, so einer Vorreiterin von damals, doppelt unterjocht werden, also einerseits als Ehefrau und Mutter und andererseits als Arbeiterin. Aber sie haben trotzdem die Emanzipation aller Menschen vom Kapitalismus angestrebt. Und aufgrund dieser Verschiebung, die ich vorhin erwähnt habe, von ökonomischen und soziopolitischen Fragen hin zu symbolischen Fragen der Repräsentation, Anerkennung und Inklusion und der zum Beispiel im queer-feministischen Intersektionalismus genauso wie im Radikalfeminismus vorhandenen Überbetonung von Differenz, kam es jetzt seit den 80er Jahren natürlich schon dazu, dass Feminismus in so einigen seiner Ausformulierungen und Forderungen, zum Beispiel nach Girlbosses oder nach der Anerkennung verschiedener geschlechtlichen Identitäten, zur anti-universalistischen Identitätspolitik verkommen ist.
Mhm. Und weil du ja, also wir hatten gerade schon so ein paar, du hast schon so ein paar Punkte angesprochen, wodurch man das heutzutage eben merkt. Auch diese Neoliberalisierung von Feminismus, du hast schon die Frauenquote angesprochen, das Gendern, so generell die Repräsentanz. Ja. Deswegen würde ich sagen, vielleicht gehen wir mal ins Eingemachte. Auch weil du gerade schon meintest, dass es teilweise so als ja misogyn oder so dargestellt wird, wenn man eben die Frauenquote kritisiert. Und ja. Deswegen, Tina, leg los. Was ist deine Kritik an der Frauenquote?
Ja, genau. Also meine Kritik an der Frauenquote ist, also es gibt so mehrere Punkte. Ich auf der einen Seite ist es halt faktisch so, also ich habe ja in der Masterarbeit vor allem die Frauenquote mir in der Privatwirtschaft angeschaut. Genau. Und
also praktisch in der Politik, da können wir gleich auch nochmal vereinzelt drauf kommen. Genau. Finde ich auch interessant.
Genau, ist es auch. Und genau, in der Privatwirtschaft ist es ja halt so, dass diese Frauenquote ja für Aufsichtsräte und Vorstände gilt. Und da ist es halt auch einfach so, dass ganz viele Frauen ja niemals in den Genuss unter Anführungszeichen kommen werden, so eine Führungsfunktion auszuüben, weil viele zum Beispiel Mütter werden oder andere Pflegeaufgaben haben und dann zum Beispiel in Teilzeitstellen gehen müssen oder zum Beispiel in Karenz und dann fehlt ihnen die Arbeitszeit auf dem Lebenslauf oder generell die Qualifikation. Dann ist es ja auch ganz oft so, wenn du zum Beispiel eine Frauenquote von 30% hast und dann sitzen in irgendeinem Führungsteam, da müssen wir jetzt auch nicht bei Aufständen und Vorständen und Aufsichtsräten bleiben, da sitzen dann drei Leute in einem Team und eine davon ist dann eine Frau. Das ist ja dann auch, also es heißt dann immer so, es braucht diese kritische Masse von 30%, damit sich Veränderung einstellt. Aber wenn man das halt so umlegt, dann ist eine Person keine kritische Masse, damit es quasi normal wird, dass auch Frauen Führungsfunktionen ausüben. Aber es ist zum Beispiel auch, es soll ja neben diesem Normalisierungseffekt, eben diesem sogenannten, soll es ja auch einen Vorbildeffekt auf Mädchen und junge Frauen ausüben, später auch mal Führungspositionen auszuüben. Und ich denke mir halt dann so, ja, aber so werden die ja dann zu Kapitalistinnen erzogen oder zu Mitgliedern der Professional Managerial Class und sollen da an der Ausbeutung von Leuten beteiligt sein oder direkt dafür verantwortlich. Das ist für mich jetzt kein erstrebenswertes Ziel in irgendeiner Form.
Ich habe mit einer Freundin immer so ein bisschen den Joke, naja, also am Ende wird man dann vielleicht doch lieber als Frau selber auch von einer anderen Frau ausgebeutet. Aber
ja, ja.
Das ist vielleicht eher auf so einer persönlichen Ebene eventuell.
Genau, das würde ich sagen, ist dann halt einfach persönliche Präferenz. aber früher war es ja so, dass das hat man auch gesehen, zum Beispiel so diese Ära Merkel, Clinton etc., die mussten ja vor allem früher ja vor allem wie so Männer nachäffen eigentlich, um quasi in ihrer Position, also weil teilweise kriegt man dann den Job, aber du musst ihn dann ja auch behalten und so weiter, um sich da irgendwie durchzusetzen. Und so wurde dann ja auch die Idee der Girlbosses geboren, nämlich dass man quasi trotz der eigenen Weiblichkeit, also da steckt dann quasi schon dieses angeblich authentische Frauen-Einende drin, dass man deswegen quasi gegen den männlichen Strom schwimmt und halt rumbosst. Und das kommt ja auch nur daher, dass im Spätkapitalismus, dadurch, dass es nicht nur schwere körperliche Arbeit, Fabriksarbeit etc. pp. Ist, auch viele Jobs, die mit sozialen Kompetenzen auch zu tun haben, dass das ja zum Beispiel begünstigt hat, dass mehr Frauen zum Beispiel in gewisse Jobs überhaupt gekommen sind und dort dann aufsteigen konnten. Oder eben zum Beispiel Bildungsexpansion, dass überhaupt Frauen in der Lage dazu sind, irgendwelche Führungspositionen im Vergleich zu früher auszuüben.
Ja, also ich muss sagen, dass ich bin halt genau praktisch in dieser Girlboss-Era auch groß geworden. Also ja. Ich bin von 97 und Merkel ist 2003 gewählt worden, glaube ich. Mhm. Also ich bin in die Grundschule gekommen und dann ist auf einmal eine Frau halt Bundeskanzlerin geworden.
Ja.
Das Girlboss-Sein. Ich merke immer, dass es sehr, sehr stark irgendwie verinnerlicht irgendwie ist.
Ja.
Sag ruhig.
Ich finde das auch immer wieder ganz absurd. Ich glaube, ich habe letztens auf so einer Party wieder mal jemanden kennengelernt, der halt auch so 10 Jahre halt jünger ist als ich. Und wo mir dann auch mittlerweile, seitdem ich in Deutschland wohne, ist das Erste, was mir einschießt, so, der kennt gar keine andere Bundeskanzlerin so vom Miterleben her als ja. Merkel. So, also ich hab die alle noch im österreichischen Fernsehen, die da vorher kamen, mitbekommen. Und dann war sie da und ihr kennt nur sie. Das finde ich faszinierend.
Ja, bevor wir nochmal zur Politik zurückkommen, wollte ich noch einmal kurz bei den Frauenquoten in den Vorständen bleiben oder in der Privatwirtschaft.
Ja.
Weil, ich sag mal, dieses Empowerment, ne, so der Girlboss, der empowered ist. Empowerment heißt ja eigentlich im Kern einen Zugewinn an Macht, also politischer Macht, sozialer Macht, legaler Macht, Empowerment. Und bedeutet nicht eine Frauenquote einen Zuwachs an ökonomischer Macht für Frauen?
Also es gibt ja so eine gewisse Grunddefinition von Empowerment, aber ich habe immer so das Gefühl, das variiert schon krass, wie das die Leute verstehen. Dort, wo ich zum Beispiel arbeite, ich arbeite mit Betroffenen von Antisemitismus und für uns, dort wo ich arbeite, bedeutet Empowerment vor allem die Bewältigung materieller und immaterieller Schäden von Gewalt und Diskriminierung und das Durchsetzen der eigenen Rechte, also quasi auch so diese Hilfe zur Selbsthilfe und halt das Kämpfen für einen Zustand, in dem man das bekommt, was aus Sicht von Menschenrechten allen zustehen sollte, oder also für mich nicht nur aus Sicht von Menschenrechten, sondern darüber hinaus, ist ja ein bürgerliches Konzept, aus kommunistischer Sicht halt auch. Genau, also was den Leuten zusteht und ein Zustand, wo ihnen Leid erspart bleibt. Und das ist dann, da dreht sich dann natürlich zwar um einzelne Subjekte in dem Fall. Es ist ja aber längerfristig ein Zustand, der real nicht für alle existiert und den man halt nur kollektiv herstellen kann. Und für einzelne Frauen bedeutet die Quote also vielleicht einen ökonomischen Machtgewinn. Ich sehe es aber kritisch, dass durch den Begriff des Empowerment suggeriert wird, dass diese Macht eigentlich einzelnen Frauen mehr zustünde als anderen, obwohl eigentlich niemand jemand anderes ausbeuten sollte.
Ja. Ja, und weil wir nämlich bei der Politik sind, da wird das ja auch relativ klar für mich, weil oder vielleicht willst du erst einmal kurz sagen, was du zu so paritätischen oder so Frauenquoten in der Politik einmal hältst. Und dann sage ich gleich mal was dazu.
Ja, gerne. Also es gibt auch so eine Theoretikerin aus Amerika, Nancy Fraser, der würde ich jetzt absolut nicht in allen Punkten zustimmen. Aber die hat gesagt, die hat auf die französische Parité verwiesen. Und sie meinte, also eben, was der Begriff quasi eigentlich bedeutet. Und sie meinte halt, tatsächliche Parität entsteht organisch, das heißt ohne künstliche Herstellung durch Quoten, weil es ist ja so, dass quasi immer suggeriert wird, wenn Frauen mitentscheiden dürfen, dann werden die Belange von Frauen zum Beispiel gefördert, ne? Aber tatsächlich zum Beispiel gerade in der Politik ist es ja so, dass auch wenn Frauen mitentscheiden dürfen, unterliegen sie gewissen Parteiprogrammen, Parteilinien auch, die ja von der Partei festgelegt werden muss. Und das ist bei niemandem, glaube ich, mehr basisdemokratisch, also durch Konsens sowieso nicht. Aber das sind ja dann immer so Mehrheitsverhältnisse. Und es muss eben auch nicht heißen, dass diese Parteilinien oder die Frauen und das, was sie vertreten, selbst an Fraueninteressen oder Lebensrealitäten anknüpfen. Das zeigt sich ja zum Beispiel auch an Annalena Baerbock, die eine feministische Außenpolitik deklariert hat, aber super, super zögerlich war mit Parteinahme für Frauen im Iran zum Beispiel.
Ja, oder auch also Merkel, das ist eigentlich das, was ich gerade sagen wollte, ne? Dass halt Merkel, sie war so lange Bundeskanzlerin und wenn man sich aber ihre Politik anschaut, da kann man ja nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie die Kanzlerin für die Frauen war und irgendwie, auch Altersarmut von Frauen ich glaube, dass es gibt auch irgendwie so Statistiken, dass halt ein sehr, sehr großer Teil der Frauen keine 2000 Euro im Monat verdient. Also ich glaube, es sind irgendwie über 80% oder 90% der Frauen in Deutschland. Und das muss man dann auch immer ganz differenziert betrachten. Ja. Aber trotzdem, also gerade wie viele auch alleinerziehend eventuell sind und das ist halt...
Ja. Absolut. Ich habe das für die Frauenquote damals recherchiert, es sind, glaube ich, 5-mal mehr Frauen als Männer in Deutschland, die alleinerziehend sind zum Beispiel. Das halt richtig absurd auf jeden Fall. Aber ich finde, man sieht es ja zum Beispiel auch an Alice Weidel oder so, ne?
Inwiefern?
Wo die Leute dann sich dann immer nur so denken, nicht nur ist sie eine Frau, sie ist sogar lesbisch. Wie kann das sein? Und so.
Ja. Und klar, also das hat ja nichts im Kern damit zu tun. Also man kann auch als lesbische Frau rechts...
sehr. Aber quasi eben in dieser identitären Denke der Leute... hätte sie ja etwas anderes zu vertreten, weil sie ist ja eine Frau und alle Frauen vertreten ja dieses und jenes.
Ja, also wenn wir das jetzt
dann
so...
Dann wären wir wieder bei der Essentialisierung.
Also wenn wir das aus ganz intersektionaler Perspektive betrachten, dann ist sie ja mehrfach marginalisiert, weil sie ist nicht nur eine Frau und lesbisch, sondern genau. Sie ist ja auch in der absoluten Minderheit als lesbische Frau in dieser rechten Partei. Ja. Und also, was ein Girlboss, dass sie sich da behauptet.
Ja. Stunning and brave.
Glaubst du das, ist es so, dass praktisch auch durch solche Sachen irgendwie die Lebensumstände von Frauen so romantisiert und irgendwie verklärt werden?
Ja, glaube ich schon.
Oder inwiefern finde, passiert das vielleicht?
Also ich finde Girlbosses und eben die, also somit ja dann Ausbeutung oder Herrschaft, je nachdem über andere, was ja dann auch, ne, wenn man mitbedenkt, dass das dann Frauen sind, was ja dann ja halt auch meistens dann bedeutet, dass sie dann ja nicht nur auf der Arbeit oder durch ihren Job als Politikerin Leute ausbeuten, beherrschen, what have you, sondern wer übernimmt denn dann die Reproduktionsarbeit zu Hause bei denen? Oder wer kümmert sich dann um die Kinder, wenn das so eine Frau ist, die alles kann? Genau. Und es heißt ja dann eben immer, das wäre ein erstrebenswertes Ziel. Es heißt immer wieder, Frauen wären zum Beispiel die besseren Chefs, eben automatisch bessere Mütter, als es jemals Väter geben könnte. Ihre Reproduktionsfähigkeit wird ja teilweise sakralisiert. Das macht die Emma ja auch zum Teil. Ich habe auch bei der Emma mal so ein Cover gelesen, da hieß es, Frauen sind die besseren Imkerinnen und so. Andererseits...
Ja, wobei, da gibt es so eine Studie, so eine neue, dass bei so Laborangestellten, dass irgendwie so Mäuse in so Versuchslaboren, dass die anscheinend deutlich mehr Stresshormone aussenden, wenn sie durch männliche Labormitarbeiter gehandelt werden, als durch weibliche. Aber also... War dann
das
auch so
ist ja spannend.
Ja, genau. Also dass praktisch anscheinend die Labormitarbeiterinnen deutlich halt sanfter irgendwie mit den Tieren umgehen als die männlichen Labormitarbeiter. Ja. Ja. Und dadurch ist aber, also die Ergebnisse halt verfälscht sind irgendwie.
Ja, also das so etwas glaube ich zum Beispiel sofort.
Ja.
Genau, aber also da denke ich mir trotzdem so, warum so reißerisch und so weiter.
Ja,
ne?
Ja. Also bei den Imkerinnen, ob der Honig dann besser schmeckt.
Ja, voll. Also ich fand das damals top. Genau, aber wir erkennen das zum Beispiel auch in Prostitution, soll eine freie Wahl sein. Anstatt eben, dass das Elend benannt wird als das, was es ist. Leihmütter würden kinderlose Paare glücklich machen und beschenken. Von mehrheitlich Frauen getätigte Reproduktionsarbeit müsste nur entlohnt und wertgeschätzt werden, anstatt dass ihre Doppelbelastung mal benannt und verändert wird. Und also ich finde, da gibt es viele Punkte.
Ja. Was wäre denn was statt irgendwelchen Frauenquoten und gegenderten, Unternehmensleitfäden oder wie nennt man sowas? Keine Ahnung, das Unternehmensprogramm. Was könnte man denn stattdessen machen? Was würde denn tatsächlich irgendwie, könnte was dazu beitragen, Frauen in der Arbeitswelt halt wirklich zu unterstützen?
Also ich muss ehrlich sagen, man könnte jetzt Phrasen dreschen von wegen, die Leute sollen sich selbst organisieren. Dann denke ich mir so, okay, aber dann übernehmen sie wieder Aufgaben des Staates. Zum Beispiel ne, so Kitas oder so, wenn wir jetzt das als Beispiel nehmen, ne, damit überhaupt mehr Frauen in Führungspositionen kommen können und sich mehr Männer um Repro und Reproarbeit und Kinder etc. kümmern. dass man, na, also man könnte da halt dann auch so sagen, wählt Parteien, die sich für Frauenbelange stark machen und lauter solche Geschichten. Aber honestly, es ändert alles nichts und Klassenkampf ist meine Antwort daher.
Ja, ich finde aber, dass dass das irgendwie diese Lösungsvorschläge so, dass es immer so schwierig ist, weil irgendwie, ja, okay, wie kann man dann halt jetzt reell irgendwie was verändern? Und gleichzeitig auch, dass ja dann da immer so ein bisschen was mit, oder dass ich das Gefühl habe, dass da immer mitschwingt, so, dass ja auch das Ideal ist der Mann und deswegen sollen Frauen versuchen, mehr so zu sein wie die Männer. Und ich mir denke, warum können wir denn nicht wirklich die Realität und die Lebensumstände von Frauen betrachten?
Ja.
Und vielleicht sollten Männer versuchen, ein bisschen mehr wie Frauen zu sein und die Labortiere nicht so zu quälen.
Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte mal vor, mit Freundinnen hier in Leipzig so eine 8. März-Demo zu machen, so eine größere. Das ist dann leider nach kürzester Zeit im Sand verlaufen, weil wir halt alle schon ein bisschen älter und arbeitstätig und sonst was sind.
Ja, ja, als Studi das Ehrenamt.
Ja, ja, das genau. Also das muss man sich entweder finanziell oder zeitlich auch immer leisten können. Genau. Und bei uns zum Beispiel war es damals so, dass ich mir so ein Konzept überlegt hatte. Also das hätte man dann eh noch so ausverhandeln müssen. Aber mir ist zum Beispiel so vorgeschwebt, dass man zwar diese Demo hat, aber eben auch so im Vorfeld so Mobilisierungsveranstaltungen, wo dann zum Beispiel Kneipenabende für Frauen zur Vernetzung da sind, wo dann die Männer, also wo es dann halt männliche Freunde von mir dann gibt, die sich um die Kinder kümmern, so wie so eine Kita für den Abend. Und wo dann quasi bei der Demo hätten dann, also und Vorträge etc. pp. Zum Beispiel wollte ich auch unbedingt einen machen zu Frauenkonkurrenz.
Mhm.
Auch so untereinander. Genau, also da redet halt auch niemand drüber. Genau, aber bei der Demo zum Beispiel, wir dachten dann so, Gewerkschaften, Terre de Femme zum Beispiel, dann teilweise so ukrainische, kurdische, iranische Gruppen. Zum Beispiel, ich hätte noch eine Transfreundin von mir gefragt, damit sie über Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in der Lebensrealität irgendwie reden kann. Und das dann zum Beispiel nicht so ist auf, nee, also da entweder da werden dann alle angesprochen, die nichts mit Frau sein in irgendeiner Form zu tun haben, versus halt, wir schließen das kategorisch auch aus, dass da überhaupt Transfrauen kommen können, wenn sie denn mögen und so. Und also halt zwar, ich denke mir so, Kämpfe verbinden, aber halt so anlassbezogen zum Teil ja auch und halt so im Sinne von das Private ist politisch halt auch so ein bisschen wiederbeleben, also so, dass halt gewisse Dinge auch an die Öffentlichkeit treten, die Frauen im Privaten so erdulden müssen und halt aber auch gleichzeitig zum Beispiel so trotzdem sich in anderen Gruppen, die zum Beispiel trotzdem die Abschaffung der kapitalistischen Verhältnisse auch nicht außer Acht lassen und so. Also ich finde, wenn man es denn kann, dann kann man da auch ruhig mit einem Arsch auf 10 Kirtagen tanzen, wie man das in Österreich so sagt. Genau. Und dann gleich auf mehreren Baustellen quasi arbeiten.
Ja, das war ja schon sehr, sehr differenziert. Normalerweise bei so Frauenkampftag-Demos, also erstmal heißt es ja gar nicht mehr Frauenkampftag, sondern feministischer Kampftag. Und dann ist es auch nicht also irgendwie für Frauen, sondern für Flinter. Da bist du ja auch kritisch. Magst du mal einmal ganz kurz wiedergeben, was deine Kritik an diesem Begriff oder Akronym ist?
Ja, gerne. Also mein Problem daran ist, dass also ich habe schon mehrere Texte gelesen, wo es zum Beispiel auch um sexuelle Gewalt ging. Und also Beispiel, es gab den Vorfall oder die Vorfälle auf Monis Rache, das war so ein linkes Festival, wo einer der Veranstalter dann in den Dixie-Klos lauter Kameras eingebaut hat und dann Frauen, biologische Frauen, beim Verrichten ihrer Geschäfte gefilmt hat und damit Geld verdient hat und das dann auch auf Pornoseiten online gestellt hat. Und also richtig schlimm. Und dann gab's so Texte von Betroffenen aus, also eine Betroffenengruppe aus Berlin, die dann so eine Demo gemacht hat dazu, wo es dann hieß, das wird eine Flinter-Only-Demo und die dann quasi so erklärt haben, warum Flinter-Only. Und dann hieß es so, Männer, also Cis-Männer unter Anführungszeichen, würden, hätten dominantes Auftreten, wären irgendwie gewaltvoll in ihrer Sprache und also was weiß ich was alles, wo ich mir so dachte, ja stimmt, noch nie eine dominante Frau gesehen auf dieser Welt. Und dann gab's eben noch so einen Text von so Leipziger Betroffenen, wo es dann quasi ging, vor allem um das, was passiert ist und so, was jetzt gefordert wird, etc. Und da war dann immer von Flinter-Sternchen die Sprache bei den Betroffenen. Und ich dachte mir so, nein, es ist Ideologie, es verzerrt eben die Realität, weil es geht faktisch darum, dass das ein heterosexueller Mann war, der nun einmal auf Frauen steht, weshalb auch auf diesem Video nur Frauen zu sehen waren. Und Non-Binary ist sowieso kein Geschlecht, fight me. Aber genau, also es geht halt darum, eben auch im historisch-dialektischen Materialismus, dass man halt anerkennt, dass es zum Beispiel zwar eine erste Natur gibt, die wäre in dem Fall zum Beispiel, dass du und ich nun einmal Frauen sind, biologisch gesehen. Aber dass es halt auch wie so eine zweite Natur gibt. Und das ist halt quasi das gesellschaftlich Vermittelte daran. Und wenn man Beauvoir beim Wort nimmt, dann ist es ja auch nicht, man wird nicht als Frau geboren, man identifiziert sich als eine, sondern es ist ja, man wird zu einer gemacht. So. Und das ist halt die zweite Natur und da kann sich halt niemand rausidentifizieren, so egal ob auf der Opfer- oder Täterseite. Und ich finde trotzdem deswegen, im Gegensatz zu manchen Radikalfeministinnen, ich bin ja keine, dass halt Transfrauen zum Beispiel nicht nur Männer in Röcken sind. Also natürlich gibt es Leute, die sich dann als das bezeichnen, siehe Tessa Ganserer, aber Leute, die tatsächlich transitioniert haben, ergo Transfrauen zum Beispiel sind, da ist es dann ja halt schon fraglich, wieso ihr Alltag irgendwie ist, ne? Überschneidet sich der mit Frauen? Inwiefern überschneidet sich der mit Frauen? Was sind dieselben Leiden, die man irgendwie hat, und was nicht? Und genau, also man kann ja dann trotzdem solidarisch auf den CSD oder auf den Eiderhit oder sonst irgendetwas gehen. Aber der 8.3. sollte auch nicht der Flinterkampftag, sondern der Frauenkampftag bleiben.
Ja. Ja, ich glaube, also so das Thema Trans, das könnte man jetzt eh noch, ja. Da könnten wir jetzt noch eine ganze Stunde dranhängen, um das irgendwie zu diskutieren. Ja. Aber ja, also ich sehe das auch so, dass man das auf jeden Fall deutlich differenzierter betrachten müsste. Und gerade auch so beim Thema Transfeindlichkeit, da habe ich immer das Gefühl, dass viele auch Homophobie ausblenden. Ja. Und was das zum Beispiel für eine Rolle spielt, gerade wenn man sich anschaut, wer eigentlich Täter sind, die tatsächlich Transmenschen angreifen, ne? Das ist halt, ja. Es sind halt, ja, Männer. So.
Ja, und, ja, auf, ja, jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich muss auch ehrlich, das würde ich gerne noch kurz anmerken. Ich finde es ehrlich herzzerfetzend teilweise, wenn ich von lesbischen Freunden zum Beispiel, Freundinnen zum Beispiel mitbekomme, wenn sie jüngere, an und für sich lesbische Mädchen dann kennenlernen, die in einer Zeit wie dieser, die natürlich nicht homophob ist, aber wo man sich trotzdem denkt, we've come a long way, dass diese Mädchen und teilweise auch Jungs eher willens sind, so drastische Maßnahmen teilweise über sich, also körperlicher Natur etc., medizinischer über sich ergehen zu lassen, anstatt ein Coming Out als Schwule oder Lesbe zu haben. Also ich meine, die können natürlich nichts zum Beispiel für ihr Elternhaus und so weiter und so fort, aber wenn man erwachsen ist, das bricht mir das Herz, dass auch wenn man ein mündiger, erwachsener Mensch ist, dass die Gesellschaft einem einbläut, egal ob durch direkte Gewalt oder eher suggestiv, du bist okayer, weil dann stimmt das Heterobild auch wieder, wenn es so ist, als wenn du einfach nur bist, wer du bist.
Mhm. Ja, also das ist noch ein Thema, lesbische junge Mädchen so, ne? Und da können wir jetzt ewig weiter diskutieren. Ja. Ja. Mich würde nochmal interessieren, wie du eigentlich darauf gekommen bist, dich so intensiv mit dieser Frauenquote zu beschäftigen oder das wirklich zu deinem Masterarbeitsthema zu machen. Warum? Was machen die Girlbosse mit dir?
Mich wütend.
Ja, also da musst du wohl mal ein bisschen reflektieren, ne?
Woran das liegt. Aggressionen und
genau.
So. Ja,
genau.
Also bei mir war es halt so, dass mir anhand von diversen feministischen, unter Anführungszeichen, Phänomenen aufgefallen ist, dass einem das fast schon Ideologie ins Gesicht schreit. Und habe dann beschlossen, meine Masterarbeit in irgendeiner Form über Feminismus als Ideologie zu schreiben. Und da ja aber so ein Werk nur 60 bis 90 Seiten haben darf und meine zur Frauenquote, wie gesagt, ja auch so schon 80 Seiten geworden ist,
musste
ich mich dann einschränken.
Ja. Und dann hast du gedacht, Frauenquote ist so ein heiß diskutiertes Thema.
Ja, genau. Und es hat sich ja auch bewahrheitet. Also die Leute sind teilweise sehr gespannt auf Kritik und fühlen sich auch teilweise bestätigt, so ein bisschen in dem, was sie selber wahrgenommen haben und so. Also. Ja.
Genau. Und dann vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen als Ausblick, weil du sagst, okay, du bist irgendwie eher so einem marxistisch-sozialistischen oder materialistischen Feminismus anhängst, aber eigentlich auch eher primär Ideologiekritikerin. Wie stellst du dir denn eine vierte Welle des Feminismus vor oder was sind deine Wünsche dafür?
Das ist eine sehr schöne Frage, finde ich. Also ich hätte gerne, wenn ich mir eine Wunschliste machen könnte, dann würde da draufstehen, mehr aufrichtige Emanzipationsbestrebungen, weniger Selbstinszenierung oder Orientierung auf so in karrieristischer Manier das eigene Individuelle vorankommen, dann nicht nur Praxis machen, sondern auch Theorie anerkennen, die nicht nur so Instagram-Slides dann sind. Die feministische Theorie sollte sowohl ökonomische und politische Verhältnisse beleuchten, als auch die kulturell-symbolische oder die sozialpsychologische Ebene mit einbeziehen. Das hat zum Beispiel Roswitha Scholz schon gemacht in ihrer Wertabspaltungsanalyse und die bezieht sich eben auch stark auf die kritische Theorie und für die plädiere ich, und das ist ja dann eine Kritik der politischen Ökonomie, in die aber auch noch psychoanalytische Ansätze mit einfließen. Genau.
Ja. Das ist doch eine ganz gute Aussicht. Und ich hoffe, dass wir praktisch, oder du, dass du mit dem, was du heute erzählt hast, auch so ein bisschen zu diesem Theorieteil beitragen kannst, die Leute mal ein bisschen einzuführen in die Theorie, in die kritische Theorie. Ja, Tina, wo kann man denn deine Arbeit verfolgen? Du darfst jetzt ein bisschen Self-Promo machen, was du anbietest, wo man dich findet, wie man noch mehr von dir erfahren kann. Leg los.
Ja. Jetzt muss quasi ich doch diesen Selbstinszenierungsteil machen.
Ja, genau. Das darfst du jetzt einfach machen. Nachdem wir eine Stunde vorher Kritik drin geäußert haben.
Genau. Und zwar, ich habe eine Webseite, tina-sanders.net. Da stehen dann auch immer so Vortragstermine, solche Geschichten. Da gibt es Artikel von mir und so. Genau, dann habe ich auch noch Instagram, da bin ich nicht unter Klarnamen. Der ändert sich manchmal. Momentan ist es Hazel Weatherfield. Genau, und ich trage im Juni in Wien vor, kritisch auch zur Pride. Genau, also für die Leute aus Wien, die eventuell zuhören, ich bin bald bei euch. Genau.
Ja, cool.
More to come.
Ja, hoffentlich. Ja, Tina, vielen lieben Dank für das Interview. Ich fand es mega spannend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Ich habe mich total gefreut und ich hatte sehr viel Spaß.
Super, dankeschön. Und dann ist die Folge damit auch vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr der Folge eine gute Bewertung gibt oder den Podcast abonniert. Ihr könnt auch auf Instagram mal bei grenzgängerin.pod vorbeischauen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.
Tschüss.